Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Attack Mode. Der Formel E-Podcast. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Attack Mode, dem Formel E Podcast auf meinsportpodcast.de. An meiner Seite, mein Name ist Sebastian Heumichel, natürlich wieder Markus Lehnen mit dabei, der neue und verbesserte Markus Lehnen, habe ich gehört.
Ja, raus aus der Tonhölle, direkt in den Tonhimmel.
Sag mal, ins
die Vorhölle.
Mittelfeld. Vielleicht die Punkteränge. Das müssen die Fans entscheiden. Wir kriegen ja einen Fanboost. Mal gucken.
Ja, mal gucken.
So, wir sind zurück aus einer Pause, die ja sich gestaltet hat aus Maske tragen, Handschuh tragen, desinfizieren. Kein Sport im Fernsehen, nur ganz wenige Podcasts, die auch hier auf meinen Sportpodcast gelaufen sind. Jetzt haben wir ein bisschen neue Normalität zurück, mit ein bisschen Bundesliga, vielleicht auch eben bald ein bisschen Formel E. Wie ist es dir jetzt ergangen, die letzten Wochen? Ich meine, du arbeitest ja auch im Sportbereich, von daher war es ja wahrscheinlich auch schwierig.
Ja, das kann man so sagen. Natürlich alles ein bisschen weniger geworden. Diesen Monat auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit gehabt. Im Homeoffice erstens, also mein Arbeitsweg hat sich von 40 Minuten auf 3 Sekunden verkürzt. Das ist zumindest relativ vorteilhaft. Aber ansonsten, Kurzarbeit diesen Monat. Von daher, jetzt läuft's wieder an. Nächsten Monat wieder alles normal. Also von daher soll man sich mal nicht beschweren. Da ging's wahrscheinlich sehr, sehr viel, sehr viel schlimmer. Und damit das auch klar ist, wir halten nicht nur 1,5 Meter Abstand, sondern gleich 200 Kilometer. Also wir halten uns hier an alle Regeln.
Ja, hier bei uns beim Attack Mode, ja, absolut. Von Bielefeld nach Köln ist die Leitung geschaltet worden.
Auf jeden Fall. Es lebe das Internet.
Ja, es lebe das Internet. Wir sind jetzt auf jeden Fall an dem Punkt, wo wir zusammen mit euch aus der Corona-Pause vielleicht rauskommen. Ich meine, in der Formel 1 ist es auch ähnlich. Es sind Rennen angesagt worden, die stattfinden sollen ab Juli. Vielleicht auch 2 Rennen an einem Wochenende in Österreich oder in Silverstone. Die Formel E, jetzt sind wir schon im Newsblock, toppt das Ganze ja noch ein wenig, Markus.
Ja, die Formel E hat sich Gedanken gemacht und es gibt mehrere Varianten. Unter anderem war die Formel E so nett, einen Vorschlag von uns aufzunehmen. Also ich denke mal, die werden unseren Podcast gehört haben und sind auch auf den Trichter gekommen, auf Rennstrecken vielleicht zu fahren, also auf permanenten Rennstrecken.
Ja, ein Download von den Hunderten.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird auf jeden Fall die Formel E gewesen sein und werden sich gedacht haben, die haben völlig recht, wir fahren jetzt in Brands Hatch oder in Donington. Aber dann dachten die sich, was noch eine bessere Idee ist, als irgendwo im englischen Midlands rumzufahren, ist, man fährt in Berlin. Man fährt nicht einmal in Berlin, man fährt nicht zweimal in Berlin, man fährt nicht dreimal in Berlin, nicht 4, nicht 5, nein, man macht einfach 6 Rennen alle in Berlin.
Ach schade, ich dachte 7.
Ja, vielleicht auch 8, man weiß es nicht. Ne? Aber es sind, glaube ich, noch 6 Rennen und die will man dann halt anscheinend alle in Berlin machen, in Tempelhof, weil man halt sagt, okay, ist zwar in der Stadt, aber halt so, dass man es komplett absperren kann. Und man hat das Gelände, man hat die Zeit, man hat eigentlich auch den Raum und man kann halt sämtliche Varianten machen.
Ja, das heißt ja bis zu 6 Mal, es soll eventuell auch bei Nacht gefahren werden. Also gibt es dann Formel E das erste Mal auch im Dunkeln. Vielleicht als wochenfüllendes Programm sogar.
Ja, das ist überragend. Also, Montag bis Samstag jeden Abend.
Ja, also da musst du dir mehr als ein 6er Bier mitnehmen. Das steht auf jeden Fall fest. Es ist natürlich schwierig. Also diese Regularien sind natürlich auch kompliziert. Ich weiß jetzt hier in NRW, Konzerte und Veranstaltungen, 50 bis 100 Leute können jetzt auch wieder möglich sein. Klar, dafür bucht keiner eine Tour oder so. aber soweit wie ich das verstanden habe, soll dann in der Formel E mit 1000 Leuten halt eben der Paddock und Umfeld quasi gefüllt werden. Ich meine, das sind dann ja auch schon einige. Klar, Teams und Fahrer gehören mit dazu. Aber ich denke, dann wird auch viel Presse vor Ort sein und die Kameramänner, die Stewards etc. pp. Das sind ja dann auch schon einige Menschen, die dann dort vor Ort sind. Aber die sind dann eben 6 Rennen am Stück vor Ort. Das heißt, selbst wenn es da halt zu einer Problematik kommt, hätte man ja erstmal 6 Rennen abgefrühstückt, die ja dann durchaus auch wertbar sind. Ich meine, klar, natürlich wird ein Rennen, was einmal stattfindet, anders ablaufen als ein Rennen, was 6-mal stattfindet. Das macht dann auch vielleicht durchaus auch die Erfahrung der Fahrer dann halt eben aus oder wie sich die Strecke entwickelt über die Zeit. Und es wäre ja durchaus interessant, ob man dann wirklich das Layout auch noch ändert von Rennen 1 zu Rennen 6 zum Beispiel, um dann auch mehr Würze reinzubringen. Ich meine, diese Barrikaden umzubauen ist ja jetzt kein hochkomplizierter Akt.
Nö, also das sollte eigentlich, also anders wie in der Formel 1 sollte das eigentlich ohne Probleme möglich sein. In der Formel 1 ist es ja nicht wirklich möglich, auch andersrum fahren geht ja nicht so wirklich, weil die Rennstrecken halt so gebaut sind, dass das halt von Fliehkräften her passt und so weiter. Aber, Tempelhof ist halt eine rein aufgebaute Strecke, ne? Und wenn ich da jetzt eine Bande verschiebe, dann kann ich da schon eine völlig andere Strecke draus bauen. Müsste man halt ein bisschen Kreativität walten lassen.
Ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, mit Tribünen braucht man sich ja nicht rumärgern.
Der lästige Zuschauer ist ein für alle Mal.
Ja, der kann von zu Hause gucken. Am 19. Juni wird das Ganze ja auch erst entschieden. Und dann weiß man erst nach den Meetings, was dann abgehen wird, ob es tatsächlich dazu kommen wird, dass diese 6 Rennen in Berlin stattfinden und wie es weitergeht. Das findet dann auf jeden Fall erst in den ersten Augusttagen statt. Also bis August müssen wir dann auch noch warten.
Genau, dann wäre Saisonende, weil alle anderen Rennen sind jetzt abgesagt. Also es wird natürlich auch kein Rennen in London geben, es wird natürlich kein Rennen in New York geben. Seoul steht, glaube ich, offiziell noch im Kalender, das wird wahrscheinlich auch nicht laufen. Also von daher entweder...
Naja, also man muss ja sagen, dass in Südkorea ja die Prävention bei weitem noch viel, viel besser als in Deutschland funktioniert hat. Ich meine, Deutschland war jetzt auch nicht so hart getroffen wie die anderen europäischen Länder, gerade was Italien und Spanien, Portugal angeht. Ich denke, dass es vielleicht doch möglich wäre, dass dort das Rennen stattfindet.
Ja, aber man muss halt hinkommen. Das sehe ich halt als das Problem. Das Problem ist, glaube ich, nicht da vor Ort, aber das Problem ist, man muss halt erstmal hinkommen mit allen, mit dem kompletten Tross.
Ja, ja, klar.
Und ich weiß gar nicht, wie da die Quarantäneregeln sind. Das ist ja im Moment auch in England das Problem, dass im Moment, wenn man nach England einreisen würde, müsste man ja diese Quarantäne machen. Und daran hängt das im Moment noch, weil man bräuchte halt eine Sondergenehmigung. Deswegen ist auch Formel 1 da noch nicht safe, weil man halt diese Sondergenehmigung bräuchte, weil sonst die Teams halt, die nicht in England stationiert sind, nicht kommen dürfen. Und da macht das natürlich keinen Sinn. Genau, also es könnte McLaren oder so könnte einfach eine zweite Crew dann da hinstellen, das ist kein Problem. Aber für Ferrari wäre es natürlich schlecht.
Naja, ist ja auch egal, ne?
Ja, sie sind dann einfach nicht da. beim Italienrennen dürfen halt die anderen nicht kommen, ne?
Ja, richtig. Ja, wäre Vettel mal zu McLaren gewechselt. Anderes Thema, andere Baustelle.
Vielleicht wechselt Vettel ja in die Formel E. Ha!
Ja, absolut. Wäre durchaus, wäre nicht völlig unmöglich. Ich glaube aber nicht, dass das sein Anspruch ist.
Nee, glaube ich auch nicht. Und er wirkt jetzt nicht so, als die Hybridmotoren eingeführt wurden, 2014, als wäre das unbedingt so sein. Nee.
Nein, der würde lieber auf einer kerosingefüllten Rakete fahren.
Glaube ich auch. Also ich glaube, Vettel hätte lieber wieder die Autos aus den 90ern, wo man halt ein komplettes Ersatzauto hatte. Also Standardauto, muss man immer den jüngeren Publikum sagen. Es laufen im Moment ja bei Sky und bei YouTube viele alte Rennen. Aber früher war das halt wirklich so, du hast in der ersten Kurve dein Auto zerlegt und das war dann im Eimer, dann gab es aber einen Startabbruch und dann bist du einfach in das andere Auto eingestiegen und dann bist du halt damit gefahren.
Ich glaube, jetzt an diesem Wochenende läuft doch, glaube ich, auch Spa 98 for free auf F1 TV. Kann man sich nochmal angucken.
Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich absolut überragend, weil da sieht man nämlich, Coulthard fliegt, glaube ich, in dem Rennen, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Mal ab. Und er zerlegt einfach komplett sein Auto, aber das ist dann egal, weil es gibt einen Restart und dann ist er halt wieder da. Das ist herrlich, kurios. Und ja, bei Teams, die sich nicht leisten können, die sind dann halt einfach raus. weil die haben dann keinen Tika.
Nee, die können dann den Pausentee.
Ja, der gute alte Esteban Tuero.
Ja, absolut. Bevor wir zu weit abschweifen, Grüße gehen raus an Starting Grid, gibt's natürlich auch auf meinsportpodcast.de. Und wir haben noch mehr News, denn es wird ProSieben Max auch in die Berichterstattung einsteigen und wird eine Dokumentation zeigen. And Here We Go Green, die Formel E-Doku ab dem am 11. Juni 2020 um 22.10 Uhr. Das war wiederum richtig. Ja, da gibt es auf jeden Fall dann was auf die Augen, obwohl Formel E-Pause dann ja noch sein wird. Aber das sei ans Herz gelegt, da haben sich Oscar-prämierte Filmemacher mit beschäftigt, um ja dieses Machwerk auf die Bildschirme zu bekommen. Das ist natürlich dann cool, dass das im Semi-Free-TV läuft, sage ich jetzt mal. Nicht jeder kriegt ja unbedingt ProSieben Max, aber ihr könnt natürlich ProSieben Max dann auch streamen und diese Formel-E-Doku And Here We Go Green euch anschauen. Leonardo DiCaprio ist natürlich als Produzent involviert, Markus.
Ja, super. glaubst du, Nico Rosberg wird doch hundertprozentig auch auftreten? Ne? Also ich wollte dich schon fragen, kommt Nico Rosberg mehr oder weniger als 10 Minuten zu Wort?
Der wird auf jeden Fall auftreten, aber nicht antreten.
Aber Nico Rosberg tritt einfach überall auf, von daher ist das...
Ja, auf. Ja, von Hollywood dann noch der Ausblick auf die Zukunft. Wir mussten vernehmen, dass im nächsten Jahr sich nichts an den Autos ändern wird.
Genau, also sollte ja eigentlich die Gen 2 oder Gen 3 Autos jetzt kommen, beziehungsweise es sollte nochmal ein Facelift an den aktuellen Autos geben, mit denen dann nächste Saison gefahren wird. Das wird nicht passieren. Also wie in der Formel 1 wird quasi dann nächstes Jahr genauso gefahren. Oder nächste Saison ist es ja, soll ja im Herbst losgehen, wird genauso gefahren wie mit den jetzigen Autos. Also da gibt es keinerlei Veränderung.
Ja, absolut. Das ist aber auch gut, was Investitionen angeht, was ja jetzt Verluste angeht für die Rennteams, die ja unabdingbar sind. Ich meine, Angestellte müssen natürlich trotzdem weiter bezahlt werden, obwohl ja jetzt keine Preisgelder gerade eingefahren werden können. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich weiß, ich will mir gar nicht ausmalen, wie das mit Sponsorenverträgen aussieht und dem ganzen Bohai. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Und damit gibt es natürlich auch keine News nach seit dem Marrakesch-E-Prix. Da ja keine Rennen stattgefunden haben, haben wir weiterhin unseren Mann Maxi Günther ja quasi im Topspot sozusagen aus deutscher Sicht, der weiterhin halt eben hoffentlich dann in Deutschland beim sechsmaligen Berlin-E-Prix für Furore sorgen kann.
Genau, Sebastian, aber was macht man denn eigentlich, wenn man keine News hat, wenn nichts passiert, was macht jeder? Ranglisten. Ja. Ranglisten. Bilderserien. Da wir blöderweise keine Bilderserien erstellen können, in einem Podcast, machen wir natürlich auch Ranglisten. Ne?
Weil, schade, ich dachte, wir machen einfach trotzdem Bilderserien.
Ja, wir können natürlich auch einfach ein Rennen erfinden und darüber reden. Das wäre natürlich auch mal eine Maßnahme.
Ja, das ist ja fast so wie die At-Home-Challenge.
Ja. Ja, wenn Daniel abmachen würde, würde ich es machen, aber dazu später vielleicht noch mehr.
Ja, dazu später mehr, jetzt erst einmal in die Werbung.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und da sind wir wieder im zweiten Segment. Die Tops und Flops hier bei Attack Mode mit Markus Lehn, der die zusammengestellt hat. Und da sie nochmal in sich gegangen ist, recherchiert hat. Und ich bin gespannt, was uns jetzt an Ausführungen dazu erwartet, denn dafür muss es ja auch immer Gründe geben, Markus. Du kannst ja nicht einfach irgendwas aus der hohlen Luft dir ausdenken.
Oder ja, im Prinzip.
Ich meine, andere haben Classic Races, andere haben Interviewpartner. Wir nicht. Wir haben eine Top- und Flop-5-Liste.
Ich bin der Interviewpartner, deswegen habe ich mir einfach die Top 5 zusammengestellt. Und deswegen ist das auch rein meine subjektive Meinung. Also ich hab im Grunde.
Bin ich gespannt. Vielleicht führt das ja endlich mal zu Reaktionen, zu Tumulten.
Ja, das hoffe ich doch. Und ich muss schon mal gleich enttäuschen, also ich habe in die Flop 5 habe ich nicht Ma reingenommen, unseren chinesischen Freund, weil ich wollte nur echte Rennfahrer haben. So, haben wir uns gleich mal beliebt gemacht. So, Ma-Fanclub.
Wenn der das hört, Markus, wenn der das hört.
Der Ma-Fanclub, also kann sich bei Twitter melden. Viel Spaß. Genau.
Ja, wenn Twitter in China nicht blockiert ist. Aber anders geht's jetzt hier weiter. Mit deinen Tops wollen wir anfangen. Nämlich mit Nummer 5 der Top-Liste ist Techita.
Genau, Techita habe ich auf 5. Und zwar die Rennperformance von Techita. Die starten durchaus immer relativ weit hinten mit ihren goldenen Autos, aber schaffen es in jedem Rennen, sich im Grunde nach vorne zu arbeiten. Wern fährt noch nicht seine Übersaison als zweimaliger Champion, aber dafür führt Da Costa die Wertung an. Und ein Rennsieg, aber man ist im Grunde immer auf dem Podest. Immer vorne dran. Äußerst konstant und man ist halt im Rennen sauschnell. Deswegen auf Platz 5.
Ja, ich hatte mich gewundert, aber wenn du die Rennpace ansprichst, stimmt das natürlich absolut, dass das ein Top-Faktor ist für das Team, auch wenn sie das im Qualifying ja nie haben abrufen können, darüber haben wir ja hier schon mehrmals referiert, ist es natürlich der Heilsbringer dann, um die wichtigen WM-Punkte einzufahren. Also WM ist ja immer noch nicht, mein Gott, ist ja immer noch keine FIA-Weltmeisterschaft, aber bald, es wurde ja verkündet. Gut, kommen wir zu Top Nummer 4 und das ist gleich Lucas Di Grassi.
Genau, auf 4 habe ich den Brasilianer Lucas Di Grassi, auch schon mal Champion gewesen. Dieses Jahr liegt er noch hinten dran, stand auch erst einmal auf dem Podest. Insgesamt 13., 2., 7., 6. und 7. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist mit dem los? Wieso nimmt er so einen Durchschnittspiloten, wenn der immer nur im Mittelfeld rumfährt? Ich nehme ihn, weil Audi dieses Jahr nicht besonders gut ist. Und die Grassi noch sehr, sehr viel aus der Performance macht. Im Grunde auch äußerste Qualifying-Probleme. Man ist immer relativ weit hinten. Und die Grassi schafft es eigentlich immer, sich im Rennen nach vorne zu fahren. Und von daher.
Er schafft das.
Ja. Eben, der schafft das. Im Gegensatz zu. Kommen wir zu Platz 3.
Ja, gerne. 3 Buchstaben: die bayerischen Motorenwerke BMW.
Genau, zweites Jahr, zweites Jahr für BMW in dieser Form. Ja, sehr konstant. Man ist Zweiter in der Gesamtwertung. Günther hat ein Rennen gewonnen, Sims hat ein Rennen gewonnen. Also man ist äußerst, äußerst konstant mit dem Andretti-Team und vorne dran, deswegen bei mir auf Platz 3.
Ja, man zeigt da auf jeden Fall auch, dass man als Schräg, also Hash. Was auch immer, Anführungszeichen, #Neuling, ne, durchaus halt hier vorne dabei sein kann, wenn man denn eben das Paket so zusammenschnüren kann, wie es BMW tut. Und wenn wir bei BMW sind, machen wir doch gleich weiter mit Top-Punkt Nummer 2.
Ja, ich habe auf Platz 2 habe ich dann Maxi Günther, der nicht Maxi genannt werden will, aber hier trotzdem so genannt wird. Also auf Platz.
Er kann sich ja melden, wenn er.
Exakt, auch da, also kann sich mit dem Mar-Fanclub gleich bei Twitter an mich richten oder bei Facebook auf unserer Seite. Also, wenn du uns hörst, Maxi. ein Rennsieg.
Herr Günther.
Ein Rennsieg, ein zweiter Platz. Dazwischen auch unterdurchschnittliche Ergebnisse, aber insgesamt deutliche Fortschritte. Und hat sich fast zum Teamleader und zum auf jeden Fall besten Deutschen in der Rennserie entwickelt.
Ja, du musst vor allen Dingen dabei bedenken, auch wenn es eben durchschnittliche Rennen gab, dann aber auch in entscheidenden Momenten, also wo es wirklich, wirklich um die Wurst geht und um auch einen Rennsieg, dann das entscheidende Manöver im richtigen Moment zu setzen, um nicht noch wieder ein Konter zu kassieren, sein Energiemanagement absolut on point zu haben, um den Gegner halt dann einmal im richtigen Moment auszutricksen und dann halt eben vorbeizuziehen. Ja, oder halt so unter Druck zu setzen, dass der vorher schon sein Pulver verschießt und gar nicht mehr genug Akkuladung übrig hat. Also da auf jeden Fall Kudos für Max Günther.
Und Fun Fact, hat Max Günther nicht den E-Prix von, also den Sim-Prix von Marrakesch gewonnen? Also er hat auf jeden Fall, glaube ich, irgendein Sim-Racing-Event gefahren und gewonnen. Oder bist du gefahren?
Nein.
Alles klar. Also ich glaube, es gibt
ich
auch.
Ich gewinne nur in meinem Split.
Ich glaube, er war so schlau, er hat Aufnahmen gemacht, wie er fährt. Also das bietet sich vielleicht an in Zukunft.
Ach so, ja. Absolut. Ja, Simracing weiterhin in aller Munde, kommen wir nachher eventuell noch.
Möglicherweise.
In dieser Ausgabe. Möglicherweise. Und dann bleibt noch die Top-Platzierung Nummer 1.
Genau, und da ich total kreativ bin, habe ich natürlich einfach den Tabellenführer genommen. Auf diese Wahnsinnsidee muss man erstmal kommen. Aber ja, Antonio Felix da Costa auf Platz 1. Schlecht angefangen. In der lupenreinen Demokratie von Saudi-Arabien noch 14. und 10. geworden. Aber seitdem 2., 1. Also, ja, sozusagen, also auch wenn es jetzt schon ein paar Monate her ist, der Mann der Stunde. Und ja, meiner Meinung nach mittlerweile der klare Meisterschaftsfavorit in seinem Tichita.
Ja, absolut richtig. Wenn du oben bist, bist du oben. Und das hat Felix da Costa sich durchaus verdient. Auch wenn es manchmal mit harten Bandagen zuging. Aber das musst du halt nun mal dann auch als Rennfahrer. Das gehört dazu. Kommen wir nun. Jetzt muss ich hier nicht so einen Donner einspielen oder so ein. Zu den Flop 5. Und fangen wir an mit Platz Nummer 5.
Genau, und Top 5 war ja nur quasi der Vorlauf. Es macht natürlich viel mehr Spaß, die Flop 5 vorzutragen, weil.
Ach, deswegen machen wir das als zweites.
Genau, also es wird ja nichts kontroverser diskutiert als über Dinge, die man nicht mag. Als
ja, vor allem als Deutscher.
Genau, also Dinge, die man nicht mag, sind auf jeden Fall deutlich kontroverser als Dinge, die man mag. Und
es sei denn, es handelt sich um Star Wars Episode 9.
oder 8. Da gibt es wirklich keine zwei Meinungen.
So, okay. Flop Nummer 5 ist Pascal Wehrlein.
Ja, gleich mal wieder, also da auch einen richtigen Sympathen ausgepackt, gleich auf der 5. Wir werden uns erinnern, die schieb ihn raus, Nummer. Gut, da war er das Opfer, aber ja. Pascal Wehrlein fährt eine täuschende Saison, muss man sagen. Ist einmal 4. geworden, einmal 9. Ansonsten nichts. In seinem Mahindra relativ weit hinten. Und das, obwohl er eigentlich mit als Meisterschaftskandidat galt. Also von daher, ja, keine erfolgreiche Saison, wird er auch selbst nicht mit zufrieden sein. Nicht die Ansprüche des ehemaligen DTM-Champions.
Nee, auf gar keinen Fall. Also, dass es in der Formel 1 nicht unbedingt sofort klappen muss, ist eine Sache. Hier muss jetzt langsam was kommen. Auch wenn jetzt natürlich ihm auch, ja, Corona-Krise auch wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, für jegliche Ambition hier etwas zu zeigen. Aber, ja, es ist wie es ist am Ende des Tages. Und da muss er dann nun mal durch. Kommen wir dann zu Flop Nummer 4.
Auf Platz 4, Jean-Éric Vergne, der zweimalige Champion. Liegt noch relativ okay in der Meisterschaft, allerdings auch schon deutlich hinter Platz 1. Ist zweimal nicht ins Ziel gekommen, was ihm im Grunde das Genick bricht. 8., 4., 3. sonst, fährt halt mit dem besten Auto und muss auch sagen, 4. und 3. war er jeweils hinter der Costa, hat seinen Teamkollegen nur einmal geschlagen diese Saison und ja, nicht die Ansprüche von Jean-Éric Vergne als zweimaliger Champion und deswegen meine Flop 4.
Ja, ist ja durchaus begründet, vielleicht sehen einige Fans das anders, ich mag den Vergne eigentlich auch immer ganz gerne. Aber da ist es nun mal auch wieder so, dass wenn du deinen Teamkollegen nicht schlägst im selben Auto, dann bist du halt nur die Nummer 2 im Team am Ende des Tages. Kommen wir zu Flop Nummer 3, dem Herrn Jani.
Genau, Neil Jani, Neueinsteiger in die Serie, hat 2016 nicht nur Le Mans gewonnen, sondern auch die WEC, also ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Sportwagenpilot. Allerdings.
Den haben wir noch fahren sehen, ne?
Den müssten wir im Nürburgring fahren gesehen haben, ja. Gehe ich stark von aus. Damals sind ja noch alle Werke gefahren, also von daher müssten wir den.
schon wieder über diese Sticheleien. Ah!
Jetzt kommt, ja, PC ist doch mega spannend jetzt mit Toyota. Und dann fährt er noch Toyota und Toyota. Also ich vermisse ein bisschen, hey, die 24 Stunden von Le Mans, die jetzt in 3 Wochen werden. Wer da nur gewonnen hat, das wäre sicherlich sehr, sehr spannend nicht geworden.
Die richtige Antwort, Markus, ist die Fans. So, kommen wir zurück zu Jani.
Ja, Jani, ja, was man da noch, ja, also 17., 13., nicht im Ziel, 14., 18. Das sagt im Grunde alles. Also er hat nicht einen einzigen Punkt eingefahren. Er ist auch dafür verantwortlich, dass der Neueinsteiger Porsche relativ weit hinten liegt. Wenn irgendwer vorne dabei ist, und zwar sowohl im Rennen wie im Qualifying, ist das Lotterer. Ja, bei Jani geht original nichts diese Saison. Und deswegen, ja, also selbst, also wirklich schlechtere Ergebnisse müsste man schon mal Hartley, aber viel schlechter als Jani diese Saison.
Der sitzt auch im anderen Auto. Das kommt ja auch wieder dazu tragen, dass Lotterer ja durchaus zeigt, dass ja, das was zu holen ist mit dem Porsche, auch wenn es dann halt immer mal zu Komplikationen kommt. Weil die Quali-Speed ist ja da.
Ja, ja. Also wenn, dann liegt es am Rennen und ist im Qualifying schon immer erheblich hinter Lotterer. Deswegen muss man
ja,
dann
ja,
halt den...
Ja, ja, aber der Porsche kann es
eigentlich. Ja, der Porsche ist für einen Neueinsteiger sicherlich... macht bislang einen überzeugenden Eindruck. Ich habe mir jetzt nicht in den Top 5 drin gehabt, einfach weil am Ende die Rennpace noch nicht ganz ausreicht. Aber für einen Rookie kann man sicherlich nichts sagen gegen Porsche.
Nee, vor allen Dingen halt eben eine Marke wie Porsche dann halt eben in der Formel E präsent zu haben. Das auf jeden Fall. Aber wo wir bei Flops sind und bei Marken, du hast auf Nummer 2 tatsächlich Audi.
Ja, Audi auf Platz 2. Und nein, es geht nicht um die Kommunikation in den letzten Tagen. Es geht rein.
Wie, was meinst du?
Ich weiß auch nicht, wovon ich rede. Nein, aber.
Nein, aber jetzt mal im Ernst. Audi hat doch da super gehandelt. Naja, wenn einer, ne, beschummelt, dann, naja.
Ja, in einem Video.
Aber egal, kommen wir später dazu. Warum ist jetzt bei dir Audi ein Flop?
Aus rein sportlichen Gründen. Also der erste im Moment in der Wertung hat 98 Punkte bei den Teams. Audi kommt auf 46. Das ist mal weniger als die Hälfte, wenn meine genialen Mathefähigkeiten...
Du hast einen Punkt im Abi.
Gell? Richtig, ja. Ein Punkt im Mathe-Abi bestanden, so sieht es irgendwie aus, außer vor Abi.
Reicht.
Exakt. Ein gutes Pferd springt nur so hoch.
Ja, mehr Punkte in Mathe als Nico Hülkenberg Siege in der Formel 1 hat.
Exakt, und mehr Punkte als Ma jemals holen wird. So.
Mein Gott, ich muss ja unbedingt eine Kappe von dem kaufen.
Er kann mir auch gerne eine schicken, also Fanartikel sind auch immer gerne genommen.
Gut.
Ja, wie gesagt, ja, also nichts von Audi, also das heißt nichts, aber Audi ist dieses Jahr für die Verhältnisse von Audi immer ein Top-Team gewesen, Meister gewesen, letztes Jahr noch Zweiter in der Teamwertung und dafür ist das dieses Jahr alles sehr, sehr dünn. Wenn irgendwer Punkte holt, ist das die Grassi und da hat man das Gefühl, es liegt auch mehr an der fahrerischen Leistung als am Team. Ja, wie gesagt, wir werden gleich noch zu Audi kommen, aber ja, hier geht's rein um das Sportliche. Sonst wären sie nämlich bei mir auf Platz 1 gelandet bei den Flops.
Ja, machst du nix. Wenn es nicht läuft, läuft es nicht. So auch bei Audi, deiner Meinung nach. Und bei wem es auch nicht läuft, ist der Flop Nummer 1 in deiner Aufzählung. Und das ist ein Vize-Weltmeister der Formel 1, Felipe Massa.
Genau, unser guter alter Bekannter Felipe Massa. Auch dazu empfehlen, wenn im Moment irgendwo Rennen laufen, dann alte Rennen, dann ist sehr, sehr sicher Massa dabei. Ich habe letztens Silverstone 2008 gesehen. Ja, das war eine Show, weil Massa es geschafft hat, sich, glaube ich, innerhalb von, genau, im Regen, und er hat sich gefühlt in 10 Runden 12 Mal gedreht. Also es war skurril. Es war nicht gut. Und jetzt muss man sagen, aber dieses Jahr gab es in der Formel E noch nicht ein einziges Regenrennen. Also daran liegt es nicht. Aber die Plätze...
Ja, aber er wurde auch einmal weggeräumt. Ne? Also da war er in aussichtsreicher Position, Punkte zu holen und wurde... Ne?
Ja, das ist richtig. Aber er ist also 12., 17., 9., nicht im Ziel, 17. Der Venturi ist ja im Grunde das Kundenteam von Mercedes. Ja, das ist nichts. Also das sind auch nicht die Ansprüche, die Felipe Massa eigentlich haben muss. Und da kann man natürlich die Frage stellen, ist Felipe Massa vielleicht so ein klassischer Pilot? Komm, ich mach das jetzt noch mal ein paar Jahre, fahr noch ein bisschen Rennen, bin noch ein bisschen dabei, aber also ich sehe da einfach nicht die große Motivation, dass er noch mal vorne angreifen will. Der macht das jetzt, der macht noch ein bisschen das Rennfahrerleben mit sozusagen. Aber ich sehe da nicht die Intention, irgendwie mal Champion zu werden oder ja, groß vorne anzugreifen. Also, es wirkt halt sehr so, ja, ich bin jetzt hier, fahre noch ein bisschen, alles gut, ich bin Felipe Massa.
Okay, kann er in der DTM ja leider nicht.
Genau, ganz ähnlich zur DTM. Also wenn mir da immer einfallen würde, als so ambivalent ist, als David Coulthard DTM gefahren ist. Das war so ähnlich. Der ist halt schön mit seinem Mercedes da rumgefahren, aber ja, gut, es war viel wichtiger, dass er mit Good Girls in der Boxengasse stand und schön Bilder gemacht hat, als dass er im Rennen irgendwie groß angegriffen hat.
Ja, ist ja durchaus für eine Marke auch wichtig.
Ne? Naja, klar.
Also, dass du halt so einen Namen hast, den du damit verbindest, aber wenn, ich sag mal so, wenn du halt so welche Ergebnisse dann hast wie Massa jetzt, dann wird's ja auch schnell mal, oder also rutscht ab in den Bereich von peinlich halt, weil Massa ja durchaus, ja, durch sein Talent aufgefallen ist. Lange Jahre Ferrari gefahren, ist knapp an der Weltmeisterschaft vorbeigeschrammt, wir alle erinnern uns. Und dann halt jetzt im Formel-E-Fahrzeug zu sitzen und die anderen fahren quasi Schleifchen um ihn. Die deutlich jünger sind, die deutlich weniger Erfahrung haben. Ja, schwierig.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, Massa, der war fast so lange Formel-1-Weltmeister wie Schalke 2001 deutscher Meister. Also, um mich da auch nochmal beliebt zu machen, ne? Also liebe Schalke-Fans.
Nee. Die Adresse von Markus Lehn findet ihr in den Kommentaren.
Die postet Sebastian heute Nacht heimlich.
Wieso heimlich? Ist mir heute. Ja, also das war natürlich auch ein bitterer Moment. Ich glaube ja immer noch, dass nicht unbedingt dadurch er gebrochen war, aber auch der Unfall mit der Feder von Barrichello war halt auch nicht so das Ding. Und ja, ihm fehlt dann halt auch manchmal jetzt einfach der Biss, mal die Tür zuzuschmeißen. Sonst wäre der Unfall ihm ja auch nicht passiert. Ja. Er hat damit gerechnet, dass sein Teamkollege fair handelt, aber ja jo, dann bist du halt schon die Nummer 2, ne? An dem Moment, wo du denkst, dass dein Teamkollege sich, teamkonform verhält. Ne? Dann da fängt es ja schon an.
Genau, und zu Felipe Massa kann man noch sagen, dieses legendäre Rennen 2008, wo er kurzzeitig Weltmeister war und wo Timo Glock ja eine gewisse Rolle spielt, weil er halt überholt wurde. Da haben die Kollegen von Starting Grid in den letzten Wochen ein Interview mit Timo Glock gehabt, der nochmal alles beschreibt, so seine Sicht der Dinge, wie das überhaupt dazu kam. Kann man gerne reinhören, also sehr empfehlenswert. Und ja, da kommt das nämlich auch sehr gut raus, weil bis heute gibt es ja Verschwörungstheoretiker, die behaupten, Glock hätte das absichtlich gemacht, weil er irgendwie wollte, dass Mercedes den Weltmeistertitel kriegt und McLaren. Ist kompletter Unsinn und kann man da gerne nachhören. Nachdem man uns gehört hat, natürlich.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Oder könnt ihr auch jetzt eben einschieben, ist ja gar kein Problem. Den Klick haben wir ja eh schon. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein Interview und Interviewgäste, die sich gewaschen haben dort in den letzten Wochen. Also Starting Grid weiterhin mit Top-Programm. Wir haben jetzt die Tops und Flops damit abgeschlossen und unser Top-Programm nähert sich hier dem Hauptkampf, dem Main-Event sozusagen. Und es geht um Daniel Abt und Audi und Sim Racing und damit melden wir uns nach einer kleinen Unterbrechung.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück mit dem großen Thema Abt. Und Audi und Sim Racing natürlich, was ja der Auslöser war für die Entlassung von Daniel Abt, beziehungsweise sein Verhalten. Du hattest eben schon in den Flops Audi mit dabei. Ich finde ja, wie gesagt, das wird auch kontrovers diskutiert. Es gibt etliche Medien, die sich da auf das Thema gestürzt haben. Es gibt etliche Postings in den sozialen Medien, die mal pro Daniel Abt sind, mal gegen Daniel Abt, mal pro Audi, mal gegen Audi, mit verschiedenen Meinungen, mit verschiedenen Begründungen, die alle nachvollziehbar sind. Meine Meinung auf jeden Fall, dass Audi dort ja durchaus halt eben eine Strafe verhängt hat, sozusagen, indem sie Daniel Abt entlassen haben, aber natürlich auch hier eine Gelegenheit genutzt haben, ihn halt loszuwerden. aber durchaus legitim, wenn du halt eben die Formel E at Home Challenge hast, die ja verpflichtend war und dann jemand so betrügt, ja gut. Und dann auch noch so, ich sag mal, ja, der hätte die Webcam auch woanders hinrichten können, wo er so sitzt und tut, das wieder fahren, aber naja.
Ja, müssen wir vielleicht noch Daniel kurz nochmal erklären, also vielleicht, also unwahrscheinlich, aber vielleicht hat es ja wer nicht gehört, was ist passiert, es gab diese... Ja,
nimm mal den redaktionellen Aufruf.
Genau, es gab diese At-Home-Challenge, wo quasi ein Sim-Race gefahren wird, auf der Strecke, wo jetzt eigentlich Formel E gewesen wäre, in dem Fall Berlin, und ja, die Piloten müssen halt antreten, fahren da auch mit ihren normalen Autos, also klar in ihrem Simulator zu Hause, aber halt mit den Autos, die sie sonst auch fahren würden. Und,
also auch was Leistungswerte angeht.
Und genau, so. Und der Herr Abt meinte, er leistet sich einen super Scherz, indem er einfach nicht selbst fährt, sondern einen Simracing-Profi in sein Auto setzt und der fährt für ihn. Und war dann leider auch noch so unklug zu posten, dass er nicht selber gefahren ist. Und ja, ergo nicht selber gefahren, betrogen und ja. Das ist dann aufgeflogen. Und da muss er auch sagen, eigentlich die Top 1 und 2, jetzt leider im Fall ist, wer das Rennen eigentlich gewonnen hat, weil die haben ja einen Simrace-Profi geschlagen. Also für Platz 1 und 2 eigentlich eine Aufwertung ihrer Leistung.
Ja, natürlich unterscheidet sich Simracing von echtem Rennfahren. Das steht natürlich fest. Und Lorenz Hörzing aus Österreich stammt, hatte ja das Steuer übernommen für... Daniel Abt.
Ha? AG, sag ja, ich. Okay.
Aber der Punkt ist natürlich auch schon, dass ja während des Rennens war es ja eigentlich möglich, jeden Fahrer quasi als Onboard sozusagen in seinem Simrace-Rig zu sehen. Und da war halt bei Daniel Abt immer nie die Möglichkeit. Da war immer irgendwas vor der Linse und das war ja schon irgendwie merkwürdig. Und vor allen Dingen, das ja, also du kannst ja sagen, dass es eine Aufwertung ist für Platz 1 und 2. Auf der anderen Art und Weise ist Daniel Abt ja vorher Rennen gefahren in diesem Simrace-Programm der Formel E und hat da auch nicht gut abgeschnitten. Und dann kommt der Herr Hörzing und fährt da einfach mal auf P3. Ne? Also mit denselben Voraussetzungen.
Ja, das auf jeden Fall.
Und der wird auch nicht lange trainiert haben. Natürlich kommt der bei Abt vorbei. Aber was ist denn das? Und jetzt natürlich 10.000 Euro Strafe zur Spende an eine gemeinnützige Organisation. Klar, natürlich hätte man es auch einfach dabei belassen können. Aber auf der anderen Art und Weise erlebt ja, da haben wir ja auch schon in der letzten Ausgabe, die ist ja schon einige Wochen her, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass Simracing gerade einen Boom erlebt. Leute wie Lando Norris fahren sowieso Runde um Runde, genauso wie Max Verstappen und Co. Selbst Papa Verstappen, ja, Chefs von Rennunternehmen fahren da halt eben mit. Und die erlauben sich aber sowas eigentlich nicht. Also entgegen natürlich einem Stamm-Indycar-Fahrer, der einfach mal Lando Norris abschießt, weil der schon wieder droht, ein zweites Rennen in Folge zu gewinnen. Da war der, nicht so glücklich drüber.
Ja, ich finde.
Aber trotzdem.
Ich finde halt, dass.
Also mit Ansagen, jemanden abzuschießen, auch im Simracing, oder halt hier zu cheaten, sozusagen, durch den Ersatz eines anderen Fahrers, ist natürlich was man eigentlich nicht hinnehmen kann, weil es halt total blöde ist.
Na, also ich finde, man muss das von zwei Seiten sehen. Natürlich ist es auf der einen Seite für den Konzern wahrscheinlich alternativlos. Also was mir zum Beispiel auch einfällt, es gab in der Nesca gab es einen ähnlichen Fall. Und zwar gab es da einen Piloten, der während eines Rennens, also er selber gefahren, aber hat über den Funk das böse N-Wort gesagt. So, ja,
Geschichte, aber der wurde, ja sorry, der sollte gar nichts mehr machen. Also
ja, das ist natürlich richtig, ne? Aber er hat das beiläufig irgendwie im Fluch gesagt. Klar war das ja eine ziemlich, das sagt man natürlich nicht und das darf man auch nicht sagen und er darf es vor allen Dingen nicht öffentlich sagen. Aber es war eine ähnliche Situation, dass das Team da auch im Grunde sagen musste, ja, sorry, wenn wir dich nicht rausschmeißen, dann springt der Sponsor ab und dann kann ich das Auto nicht bezahlen und deswegen fliegst du jetzt raus. Ne? Also das ist ja, natürlich gerade jetzt ja, auch in dieser Zeit, ja, wo du Sponsoren nicht an jeder Ecke findest, möchte man als Konzern nicht unbedingt mit Betrügereien oder halt mit Beleidigungen in Kontakt stehen. Von daher kann ich das schon verstehen, wie Audi gehandelt
hat. Ja, vor allem mit Rassismus.
Genau.
Sagen
aber
so,
wie...
Also natürlich rutscht einem, natürlich benutzen ich, also ganz ehrlich, bestimmt benutzen viele Leute Wörter im Privaten, für die sie sonst beim Job rausfliegen würden. Das ist gegenüber Kunden sagen oder gegenüber dem Chef oder gegenüber anderen Menschen. Aber zugrunde legend, wenn du ja so welche Sachen benutzt, so welche Wörter, dann lässt es ja auch durchaus darauf schließen, naja, also ich will jetzt nicht zu küchenpsychologisch daran gehen, aber was da für eine für ein Werteverhältnis halt hintersteckt und für eine Sensibilität dann halt mit einem Thema wie Rassismus, wenn du halt in so einer Situation, wo du irgendwie dein Mikrofon checkst, ja, halt eben sowas öffentlich halt an, und ihm war ja klar, dass es an mehrere rausgeht, dass es natürlich im Livestream ist. Ja,
ja, aber man muss natürlich auch sagen, Kyle Larson ist natürlich, also der, so heißt der Pilot,
ja,
ist, hat eine schwarze
gar nicht, was
Mutter.
Ist,
ne?
Also,
er
ja,
ist eher
weiß.
Unverdächtig rassistisch.
Ja, I know.
Das war halt Dummheit, aber genau. Ich wollte damit auch nur erklären, dass es im Grunde dann halt für den Konzern die Situation halt im Grunde so ist, oder für das Team, dass die sich dann halt quasi entscheiden müssen, okay, entweder uns springen jetzt die Sponsoren ab, oder der Pilot. Und dann ist der Pilot immer am geringeren Hebel. Und fliegt dann im Zweifel raus. Was ich halt für ein Problem habe mit Audi, ist die Kommunikation. Weil es gab erst, gab es nur diese Geldstrafe. 10.000 ist jetzt nicht wirklich viel für einen Rennfahrer. Und da wirkt es doch so, ja, 10.000, komm, zahlst du jetzt, passt schon, mach das nicht wieder. Und
ja, das habe ich auch gedacht, das wär's dann. Und was ja trotzdem eine Strafe ist, wo ich denke, ja, das sitzt doch.
Ja, es sitzt also, schon, ja klar. Also ich weiß jetzt keine Ahnung, wie viel man in der Formel E verdient, aber 10.000 wird schon einiges sein. Ist jetzt nicht so für beim Fußball in der Bundesliga, wo das wirklich ein Butterbrot ist, aber ja, ich finde halt, das Problem bei Audi ist halt, dass sie dann, als die Empörung eingesetzt hat, dass sie dann halt nochmal reagiert haben und dann den rausschmiss. Und ich finde halt auch, dass es eindeutig dann Kanonen auf Spatzen ist, weil ganz ehrlich, es ist ein Videospiel und klar, die mussten das jetzt machen und die haben das gemacht als Werbeplattform, weil sie nicht fahren können und
Werbeplattform sei auch mal dahingestellt, wie soll ich das sagen, wie chaosbehaftet so ein Rennen war, wie viel da gecrashed wurde und Schadensmodell war ja auch nicht wirklich was von zu sehen. Also, dass man das vielleicht nicht hundertprozentig ernst nimmt, das kann ich absolut verstehen. Was aber auch ein deutlicher Unterschied ist zu der Verfehlung von Herrn Larson gegenüber der Verfehlung von Herrn Abt. Also, ich hätte auch gedacht, dass mit 10.000 wäre es erledigt, aber am Ende des Tages ist es natürlich für Audi wie gemalt, dass sie quasi den, wie soll ich das sagen, ohne dass es wieder mies klingt, ohne dass Daniel Abt gleich anruft.
Die Nummer 2. Man ist die Nummer 2 los.
Man ist die Nummer 2, man ist Papas Sohn, ne? Also der Abt.
Genau.
Nummer 2, der, von dem dann viele immer sagen, ja, der fährt ja da eh nur, weil ne, der Papa den Rennstall hat.
So ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht.
Nee, aber das würde keiner ja, also ich habe noch nie einen Reporter Daniel Abt fragen sehen, hey, du fährst ja gerade nicht so gut, bist du eigentlich nur immer noch dabei, weil, also macht auch keiner, ne? Also ist natürlich schwierig. Die Sache ist ja die, er kann ja das Auto um die Strecke bewegen. Natürlich ist er nicht der Schnellste. Aber das musst du ja auch erstmal hinkriegen.
Ja, natürlich musst du das erstmal hinkriegen, aber ich glaube, wir haben 2013 haben wir Abt selbst noch gesehen bei der GP2. Mhm. Und da ist er halt auch auf den letzten Plätzen rumgefahren. Ne? Das heißt, es gab original 20 Leute, die halt besser waren als er in einem identischen Auto. Und meines Wissens haben davon mindestens 15 keinen Posten in der Formel 1 oder in der Formel E bekommen. Und also ich finde schon, dass man das hinterfragen kann. Also der kann gerne fahren, ist ja kein Problem. Er hat ja auch Podestplätze gehabt und ist jetzt nicht so, als wäre er komplett schlecht und gehört da gar nicht rein, wie der Chinese Ma, der da überhaupt nicht reingehört.
Ja.
Aber das ist einfach so. Und man muss dann einfach sagen, er ist halt dann drin, weil er, also vor allen Dingen ist ein absolutes Top-Team. Ne? Das ist die Formel E will immer auf, wir sind jetzt total professionell und Top-Rennserie und ja, sorry, also dann fährt einfach der Sohn vom Chef, fährt quasi ein Audi, ein Top-Team. Das gibt's halt in der Formel 1 nicht. Das gibt's selbst in der DTM nicht, dass du mit dem besten Auto sitzt, obwohl du seit Jahren die Leistung nicht bringst. und ja, da war es, also es war mehr als, ja, wie soll man sagen, also es war überfällig, dass er rausfliegt, aber nicht deswegen. Das ist halt das Problem bei Audi. Und Audi tut sich auch einfach keinen Gefallen, weil sie dumm kommunizieren, finde ich einfach. Es war genau dasselbe war in der WEC, wo man eigentlich voreilig und vor allen anderen seinen Ausstieg verkündet hat und somit als quasi der Totengräber der Serie dastand. Und anstatt daraus zu lernen, machen sie das einfach, haben sie das einfach in der DTM schon wieder gemacht. Dass sie einfach völlig unnötig.
Ich wollte gerade schon sagen.
Es ist höchst wahrscheinlich, dass BMW auch nach der Saison ausgestiegen wäre, weil die auch die Corona-Krise haben, weil die auch Absatzprobleme haben und weil die sich auch in der Formel E engagieren.
Ja, und irgendjemand muss ja den Großaktionären das Geld ausschütten. Ja,
und also bitte. Genau, und BMW reißt sich jetzt einfach die Hände, weil die sagen ja, alles klar, geil, Audi kommt uns zuvor, die steigen aus, die sind jetzt die Totengräber der Serie und BMW, die wahrscheinlich auch ausgestiegen wären, kann jetzt schön sagen, ja, also nach uns, wenn es nach uns gehen würde, also wir hätten ja weitergemacht, also wir mögen die DTM, wir sind ja für die Leute da. Das ist halt ein kompletter, da frage ich mich auch, wer da bei Audi an der Kommunikation sitzt, weil das ist ein komplettes Desaster. Und hier halt wieder, es ist nicht, dass sie es machen, es ist im Moment die Sache, wie sie die Dinge machen. Und das ist, ich meine, Audi gehört zum VW-Konzern, das also, es hat leider eine gewisse Tradition in diesem Konzern, dass man mit Kommunikation hat man es nicht so bei VWA, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, du kannst ihn rausschmeißen, aber dann seid's doch so ehrlich und sagt einfach, komm, wir schmeißen dich raus, aber ehrlich gesagt, wir machen das, weil du bist nicht gut genug, die Ergebnisse passen nicht. Das war jetzt nur quasi so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber im Ende, wir schmeißen dich hauptsächlich raus, weil die Leistungen nicht gestimmt haben. Das wäre ehrlich gewesen und das wäre eine vernünftige Kommunikation gewesen. Aber jetzt zu kommen mit, also du wärst weitergefahren und nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch. Und aber jetzt, weil du das gemacht hast, bist du jetzt raus. Das wird ja lächerlich und das sieht man auch an den Reaktionen der anderen Piloten, die dafür auch überhaupt kein Verständnis haben.
Ja, meinst du, die E-Mail kam auch? Schieß ihn ab.
Ich frage mich halt, ich frage mich auch einfach, ob das überhaupt rechtlich zu halten ist. Also ich bin jetzt kein Anwalt, aber ich meine, er wird ja dafür bezahlt, er ist ja Rennfahrer, der wird dafür bezahlt.
Ja, also ich kenne die Verträge nicht, aber die werden so ein Kokolores drinnen stehen haben, wie, hey, wenn du dich unsportlich verhältst.
Ja, wahrscheinlich, so ein PR.
Dann ist das so breit gefasst formuliert. Keine Ahnung, wenn jetzt nicht zum Beispiel nach einem Formel-E-Rennen in einer Bar mit jemandem geprügelt hätte, wäre das auch als also, weißt
ja,
du,
ja, genau, also Vorbildfunktion und so. Ja klar, da wird wahrscheinlich irgendein Paragraph wieder wahrscheinlich drinstehen.
Ja.
Er hat ja auch nicht instant gesagt, so ich gehe dagegen vor oder so. Er sieht's.
Nein, der war ja absolut zerstört jetzt auch. Hat er ja auch noch ein, selber noch ein Video-Interview quasi. Oder was heißt Video-Interview? Also er hat sich nochmal selber geäußert und hat über den Schmerz gesprochen, den ihm das jetzt verursacht, nicht mehr für Audi in der Formel E zu fahren. Und was das alles für ihn bedeutet hat und dass er das, dass er diese Verfehlung halt, also dass das jetzt sehr schmerzt. Dass er halt das als Strafe akzeptieren muss, weil was soll er auch dagegen machen? Dagegen klagen kann er wahrscheinlich auch nicht. Die 10.000 Euro sind auch weg. Ja, und auf der anderen Seite ist es dann halt eben schwierig, weil wo soll er denn jetzt bleiben? Also, GT Masters?
Ja, also ich denk mal darauf wird es hinauslaufen. GT Masters, VLN oder vielleicht irgendwie ein dritter Pilot in der WEC, in einem LMP2-Auto oder so, aber... Also es ist halt, jetzt kommt dann halt raus, andere Teams werden sich nicht gerade nach abdreißen. Ist jetzt nicht so, als würde er sofort das nächste Team, oh geil, der Abt ist frei, den
ja,
schnappen
ist halt
wir uns
die Frage, jetzt. Ist halt die Frage, ne, durchaus, weil ich habe durchaus auch Kommentare gelesen, dass Abt ja sehr, also Abt als Marke, als Firma, sehr viel geleistet hat und geholfen hat bei Audi.
Ja, das steht ja ohne Frage, ne, also der ganze DTM-Einsatz ab 2000 ist ja alles Abt gewesen, SDW vorher war auch Abt. Also es steht ja außer Frage, dass das Abt quasi das ist, was Schnitzer für BMW ist oder was Joest für Audi war. Also dass die da auf jeden Fall einen riesen Input hatten und dass im Grunde Audi ja Abt ist. Ne? Also das Einsatzteam ist halt Abt. Das steht ja ohne Frage. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass der Sohn dann in diesem Auto sitzen muss. Dann setzt ihn halt in was weiß ich, in den Venturi oder ja gut, das ist jetzt Mercedes, aber ne, also du weißt, was ich meine. Und es ist dann auch einfach Quatsch, wenn man sich so offensiv aufstellen will, wie Audi das macht und sagt, okay, wir machen jetzt nur noch das, wir machen jetzt nur noch Formel E, alles andere schmeißen wir raus, weil das ist unser Ding. Ja, ja. Dann ist es einfach semi-professionell, nicht die besten Piloten zu nehmen, die verfügbar sind für seine Auto. Finde ich.
Ja, zumal TCR-Serien ja gerade auch boomen, wo Audi ja auch durchaus mit dem RS3 vertreten ist, aber das ja, findet ja auch nicht im Blick der Öffentlichkeit sozusagen statt. Da kommt halt keiner an eine Strecke, das wird nicht im Fernsehen übertragen. Aber es finden halt immer mehr Serien statt, da die Fahrzeuge als sehr günstig sind, also im Verhältnis. Ja.
Weil auch da ja, VW, glaube ich, gesagt hat, dass sie da komplett aussteigen wollen. VW will ja keinerlei Rennsport mit Verbrennungsmotor. Ja, auch das kann man hinterfragen. Das ist halt, man muss es halt immer übertreiben. Bei VW hat man das Gefühl.
Weil, naja, also wahrscheinlich hat dieses Programm der Mann, der befördert wurde, der die Verstellschraube im Abgastester erfunden hat, der ist jetzt der Head of Communications.
Das ist natürlich gut möglich.
Ist es Dirk Arnold? Ich weiß
an
nicht,
sich,
ob der jemals
an, sich
an einem Audi
hat der Typ das ja hat eigentlich eine Mega-Erfindung gemacht. Und ist dann einfach der Arsch der Nation.
Ja, ist auch egal. Ihm wurde wahrscheinlich auch, also dem Mann oder dem Team, dem gesagt wurde, hey, baut mal was ein, was erkennt das Prüfstand.
Ja, gut. Das ist schon eigentlich ziemlich genial, Alter.
Oder? Das ist schon eine deutsche Ingenieurskunst.
Oder arbeitet er jetzt bei Ferrari?
Man weiß es nicht. Man weiß
natürlich, wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Angeblich kennt den ja niemand, weil niemand wurde dieser Ich glaube, da wurde irgendein Azubi für verantwortlich gemacht, dass der das angeblich
genau. Hier, der. Und der ist erst ein Monat da. Ja, dann war das nochmal.
Ja, Herr Winterkorn, passt schon. Nee. Also auf jeden Fall ganz wirr. Ja, Motorsport, Entwicklung im Motorsport und vor allen Dingen dann halt eben Entwicklung für die Straße, die dann halt eben umsetzbar sind. Na klar, Formel E ist auch natürlich so ein Testbubble für Technologien, die wir dann auf der echten Straße halt wiederfinden. Und ich verstehe auch, dass Audi und VW sich als besonders grün gerade jetzt darstellen wollen, als besonders, gerade wo jetzt das Grundsatzurteil auch gefällt wurde zum Thema Rückzahlung, Rücknahmen von VW-PKWs. Und na, es ist halt eben nun mal jetzt dieser Umschwung, der jetzt halt eben gemacht wird, der aber vor allen Dingen jahrelang verpennt wurde, der jahrelang unterdrückt wurde von so Konzernen wie VW. Und auf der anderen Art und Weise, ja, sind wir ja froh, dass wir die Formel E haben, gar keine Frage. Aber die Sache ist, musst du dich dann, wie du gerade eben sagtest, fragwürdige Entscheidung, aus allen Motorsportart mit Verbrennungsmotor zurückziehen. Also, weiß ich nicht.
Ja, ich finde halt nicht. Also ich finde halt, es kann halt nicht sein, dass sich dann immer alles auf eins konzentriert. Gut, es gab es mal in Le Mans, da sind alle nach Le Mans gegangen. Dann gab es das in der Formel 1 Ende der 2000er Jahre, wo dann alle in eine Formel 1 gegangen sind. Und gut, da muss man sagen, das hat BMW ja ähnlich gehandelt, zum Beispiel, oder Toyota, ne, die quasi auch von einem Tag auf den anderen gesagt haben, okay, alles klar, wir steigen aus. Obwohl das fertige Auto quasi schon in der Fabrik stand für nächstes Jahr. Klar, also das ist dann immer alles, damals halt gab es ja die Weltwirtschaftskrise mit dem durch den Börsencrash mit der Immobilienblase und dann deswegen sind halt damals alle ausgestiegen, weil halt die Kohle nicht da war, aber die Kohle wird halt jetzt auch nicht da sein, ne? Also die Automobilindustrie wird das halt wie kein zweiter jetzt merken. Nicht umsonst wird ja überlegt, ob Mercedes überhaupt in der Formel 1 weitermacht, weil einfach die Absatzzahlen auch nicht da sind. Und gut, ich verstehe das schon auf der einen Seite, dass man dann meint, man müsste vor allem in die grüne Industrie einsteigen. Ich glaube halt nur nicht, dass die Strategie richtig ist, weil ich glaube nicht, dass sich irgendwer ein Elektroauto kauft, nur weil das Audi-Team in der Formel E gewinnt. Das glaube ich einfach nicht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass sich Leute ein Renault gekauft haben, weil es ein Weltmeister-Formel-1-Auto war oder ein Toyota, weil, keine Ahnung, Gazoo Racing, WEC oder Le Mans-Erfolge hatte. Ich denke, das ist dann zu abstrakt, beziehungsweise für den Normalkunden nicht so wichtig. Beziehungsweise dem Motorsport-Fan natürlich schon. Aber auf der anderen Art und Weise geht es ja dann wieder in Richtung mehr Leistung, gleich mehr Verbrauch. auch ein Luxusgut dann an der Stelle, ein Auto, was halt mehr kann, als es eigentlich müsste für die normale Straße. Und das ist natürlich sowieso immer Leuten dann schwierig zu verkaufen, außer über Emotionen, aber darüber funktioniert ja nun mal die Werbung sehr, sehr gut. Und wo wir bei Emotionen sind an dieser Stelle, da gab es jetzt viel von Daniel Abt, gerade eben jetzt natürlich seine besondere Trauer über diesen Rauswurf dann am Ende des Tages, aber auch was Positives natürlich, weil Simracing ja auch auf diese Art und Weise mal wieder im Fokus ist. Also wie gesagt, es gab kaum ein Medium, was nicht über diesen Vorfall berichtet hat, genauso eigentlich wie bei Lando Norris und IndyCar Sieger ja sogar Pagenaud, der ja dann diesen Crash verursacht hatte Anfang des Monats, der um die Welt ging im Simracing. Wir waren ja auch unterwegs, Markus.
Ja.
Auf der Kartbahn, endlich mal wieder.
Korrekt.
Da hatten wir Verbrennungsmotoren, wohlgemerkt.
Nein, Verbrennungsmotor. Eine Formel E-Kart kommt mir auch nicht in eine Tüte.
Ja, weiß nicht, ist irgendwie komisch manchmal, ja. Also ich hab da auch gute Erfahrungen gemacht mit einem E-Kart, aber es war auf jeden Fall cool, nach so vielen Monaten auch hier bei uns die heimische Wirtschaft mal wieder zu stärken. Und die haben sich ja echt gefreut auf der Kartbahn, dass der Andrang groß war, dass viele Leute halt eben fahren wollten, dass das Hygienekonzept funktioniert hat. Und es war auf jeden Fall cool, wieder mal ein paar Runden zu drehen.
Genau, und man muss auch sagen, also wer sich da irgendwie Sorgen macht oder so, das ist überhaupt kein Problem. Also es gibt wenig, wo man eigentlich so gut die Abstände an Hain halten kann wie beim Kartfahren. Und,
ja, wenn man so langsam ist wie du.
eine Hundertstel. Und, ja, also man kann da absolut die Abstände halten, man kriegt einen Helm, das ist alles desinfiziert, das ist Abstand und
ja, ja.
Also, das geht.
Und wenn man sogar den eigenen Helm und Handschuhe und so weiter hat, ist es ja auch gar kein Problem.
Man muss ja auch einfach sagen, dass auch warum jetzt die Rennserien noch nicht fahren, das hängt ja nicht damit zusammen, dass die Abstände oder so nicht gewahrt werden können. Das Problem ist einfach, dass Leute aus allen Herren Ländern im Motorsport zusammenkommen und es einfach völlig andere Einreisebestimmungen gibt. Deswegen ist nicht das Problem das Fahren an sich. Wenn einmal die Leute an der Rennstrecke sind, wäre das Problem viel niedriger als beim Fußball zum Beispiel, wo du ja den Kontakt nicht vermeiden kannst. Also von daher
ja, absolut.
Kann man das alles machen. Wie gesagt, die waren jetzt auch 2 Monate zu komplett. Ja, also wer die Wirtschaft ein bisschen unterstützen will, dabei noch ein bisschen Spaß haben, geht auf die lokale Kartbahn und dreht ein paar Runden.
Ja, ob oder mit dem Verbrennungsmotor, ob Outdoor, ist natürlich noch besser, oder Indoor. Es ist wieder möglich seit Anfang des Monats, zumindest hier in NRW bei uns. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in anderen Bundesländern aussieht, das habe ich nicht gecheckt. Aber Kartfahren ist auf jeden Fall eine coole Sache, die man derzeit durchaus mal wieder ein Go geben kann, neben dem Simracing zu Hause am PC, wenn man denn da gerne einsteigen möchte. Ja, Markus, das war eine Ausgabe, die natürlich davon getragen wurde. Ich glaube, der längste Block ist klar, Daniel Abt und Audi. Trotzdem wollten wir euch ein paar News geben, ein paar Infos geben, den Ausblick auf einen möglichen wie heißt es, Six-Header in oder Six-Pack in Berlin, Tempelhof im August. Und ja, deine Tops und Flops hast du natürlich super zusammengestellt. Von daher haben wir nochmal einen kleinen Überblick über das, was uns vielleicht noch dann erwarten wird in der Formel-E-Saison 2019-20, um die dann vielleicht doch noch mit einem würdigen Meister abzuschließen. Klar, der wird am Ende sowieso würdig sein, weil er ist vorne. Und hoffen wir mal, dass es Max Günther sein wird. Oder wen siehst du dann in der Favoritenrolle bei dir? Also ganz persönlich, ohne jetzt
Statistik. Aus der deutschen Brille wäre es natürlich nicht schlecht, aber ich halte da Costa schon für den ziemlich haushohen Favoriten. Nur das Ding ist halt, wir haben jetzt 5 Rennen gehabt. Mal angenommen, es gibt 6 Rennen in Berlin und ein Auto geht da jetzt besonders gut, dann ist das halt mehr als die halbe Saison. Von daher müsste man halt abwarten. Ja, also wer in Berlin halt gut dann wäre, der hat dann halt noch eine Riesenchance. Selbst wenn er jetzt einen Rückstand hat. Also selbst ein Wern oder so wäre dann nicht raus. Also gibt dann noch alle Chancen.
Vor allen Dingen, wenn man halt dann doch noch das Layout zwischenzeitlich.
Klar, aber das Wetter bleibt ja im Großen und Ganzen gleich. Die Fahrbahnbeschaffenheit bleibt im Großen und Ganzen gleich. Also von daher, gewisse Parameter kannst du ja nun mal nicht ändern. Ist ja nun mal was anderes. Sommerlich in Berlin bei 15 Grad zu fahren als irgendwo bei 40.
Ja, absolut. Das haben wir ja mit den Batterietemperaturen durchaus gesehen, zum Beispiel in Mexiko. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber dann freuen wir uns, wenn es dann doch eines Tages weitergeht. Wir werden uns sporadisch zurückmelden, Markus, falls wieder mal jemand beim Simulation
und rausfliegt.
Oder von der Yacht fällt oder ich weiß nicht, was noch alles im Formel-E-Zirkus passieren kann.
Eins hätte ich noch. Ich bin diese Woche, oder ich weiß nicht, wann wir hier rauskommen, aber ab Dienstag, dem 2. Juni, bin ich bei Spiel meines Lebens zu Gast, bei meinsportradio.de und werde dann mit dem Andreas Thies ein Stündchen über College-Football reden. Ne, eine weitere meiner Top-Sportarten. Also gerne reinhören, da auch gern Feedback hinterlassen. Ich denke, es ist ein ganz launiges Gespräch geworden. Mit ein, zwei Fauxpas meinerseits, aber wer die findet, kriegt ein Eis von mir.
Wer kennt's nicht? Dann auf jeden Fall reinhören bei Spiel meines Lebens. Bei Markus geht's dann direkt schon am Dienstag weiter. Und wir melden uns dann, sobald wir Neues haben und wir hoffen, dass wir das bald haben. Vielen Dank fürs Reinhören, sagen Sebastian Heumichel und Markus Lehn hier bei Attack Mode, dem Formel E Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Attack Mode. Der Formel E Podcast. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.